Das, was du nicht siehst. Habt ihr dieses Spiel mal gespielt? Auf jeder Autofahrt mit kleinen Kindern kommt das. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün oder gelb oder schwarz. Im Auto ist schwarz immer ganz schwierig. Das ist ganz arg viel schwarz. Ich sehe was, was du nicht siehst. Darum soll es heute gehen, dass es etwas gibt, was wir nicht sehen, nicht mit offenen Augen sehen. Etwas, was Gott uns schenken kann, nicht sehen zu können. Fangen wir mal andersrum an. Nicht sehen zu können, also blind zu sein, ist etwas ganz arg Schlimmes. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, so was das Internet so sagt, über die Statistiken, wie viele Leute sehen, wie viele Leute nicht sehen. In Deutschland sind es circa 150.000 Menschen, die nicht sehen können. Weltweit sind es ungefähr 40 Millionen. 40 Millionen Menschen, die nicht sehen können, mit ihren Augen nicht sehen können. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann merkt man, dass es was ganz arg Wertvolles, dass du heute Morgen hier bist, dass du hier in meine Richtung guckst, mir zuhörst und mich siehst. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Sehen, man wird ja immer ein bisschen älter, deswegen habe ich uns was mitgebracht. Manche haben das gesehen, manche noch nicht. Jetzt ist der Moment gekommen, wo meine Brille jetzt kann ich euch scharf sehen. Es geht um scharf sehen heute. Jetzt kann ich meinen Text nicht mehr sehen, also muss ich es wieder runternehmen. Das habe ich erwartet. Also wenn ich euch anschauen will, scharf anschauen will, dann muss ich die Brille aufsetzen. Habt ihr eigentlich gewusst, selbst wenn ihr eine Brille aufhabt oder ich eine Brille aufhabe und ich denke, ich sehe jetzt ganz scharf, dass unser Sehen immer eingeschränktes Sehen ist. Unser Sehen ist nie das komplette Bild. Ich weiß nicht, ob ihr da mal drüber nachgedacht habt. Es gibt Dinge, die können wir Menschen nicht sehen. Wir können zum Beispiel kein Ultraviolett sehen. Wir können auch kein Infrarotlicht sehen. Es gibt Tiere, es gibt Lebewesen, die sehen viel, viel mehr als wir. Viel mehr. Und da staunen wir darüber. Zum Beispiel, unsere Sehfähigkeit ist in der Nacht eingeschränkt. Nimmt man eine Katze? Die sieht viel, viel mehr. Die hat viel, viel bessere Augen. So, sie hat mehr Stäbchen in den Augen, so ein bisschen Restlichtverstärker. Die sieht einfach viel mehr. Ich habe mir sagen lassen, dass Nagetiere ihre Augen seitlich haben, dass sie gut und gern 300 Grad sehen. Also viel, viel mehr rundherum sehen. Die wissen, was so von schräg hinten kommt und sind da nicht mehr überrascht. Wir sind da überrascht. Wir können das nicht sehen. Bussarde, der Vogel Bussard, hat in seiner Netzhaut 8-mal mehr so viele Sinneszellen als wir Menschen. Und er kann von 150 Meter entfernt eine Maus ganz scharf sehen. Da kann ich meine beste Brille aufsetzen. Keine Chance. Das funktioniert nicht. Es gibt also Dinge, die ein menschliches Auge sehen kann, und es gibt Dinge, die ein menschliches Auge nicht sehen kann. Und dieses Sehen und dieses Nichtsehen, da möchte ich mit euch heute Morgen drüber reden. Denn davon redet die Bibel eine ganze Menge. Über Sehen und Nichtsehen. Und bevor wir in den Bibeltext einsteigen, vielleicht nochmal einen Satz. Es gibt zwischen Himmel und Erde Dinge, die wir nicht sehen können. Das sagt die Bibel. Das ist das christliche Bild. Das Bild, das von der Bibel her beschrieben wird. Und diese Geschichte, die wir uns jetzt gleich anschauen aus dem Alten Testament, spricht davon, dass es zwischen Himmel und Erde Dinge gibt, die man nicht immer sieht. Wir steigen mal ein in das zweite Buch der Könige und lesen dort einen Abschnitt. Der König von Syrien, da sind wir, führte Krieg gegen das Volk Israel. Wir sind in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Nach ausführlicher Beratung mit seinen Heerführern entschied er, wo er die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Zum gleichen Zeitpunkt schickte der Prophet Elisa einen Boten nach Samaria. Er warnte seinen König Joram, den König von Israel, davor, sein Heer an diesem Ort vorbeiziehen zu lassen, weil nämlich dort die Syrer einen Hinterhalt gelegt haben. Also der Prophet wusste das. Daraufhin schickte Joram einen Spähtrupp in die Gegend und ließ sich sorgfältig beobachten. Und dasselbe wiederholte sich und wiederholte sich und wiederholte sich. Was für eine Pleite für den, der Krieg führt gegen den König von Israel. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen, stellte sie zur Rede und sagt: Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es? Mein König, keiner von uns ist ein Verräter, sagte einer der Heerführer. Denn dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Naja, bis in die Mauern rein. Der König befahl: Versucht auf der Stelle diesen Mann zu finden. Dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Bevor wir weiterlesen, mal eine ganz kurze Zwischenpause. Wollen wir mal stillhalten, was bis jetzt passiert ist. Wir sind ungefähr 850 Jahre vor der Geburt Jesu Christi. Dort sind wir in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Die Syrer führen einen Krieg gegen die Israeliten. Und der König der Syrer war Ben-Hadad II. Kann man nachlesen in den Geschichtsbüchern. Und er plante, dass er an einer bestimmten Stelle einen Hinterhalt macht. Und da wusste er, da soll das Volk Israel vorbeikommen. Und bei dem Hinterhalt, da wird er sie dann erledigen. Er wird dann in den Rücken fallen. Aber dann wird in diesem Text beschrieben, dass es den Elisa gab. Das war ein Mensch, der von Gott befähigt war, Dinge zu sehen, die man normalerweise nicht sieht. Dinge zu verstehen, er war ein Prophet. Und als die Pläne der Syrer, als sie Pläne gemacht haben, stand das dem Elisa vor Augen. Der wusste das. Der konnte sehen, wo die sich befanden und hat dann seinem König immer wieder gesagt, also da darfst du nicht hingehen und da darfst du nicht hingehen und da ist ein Hinterhalt und da musst du aufpassen. Und das ist eine ganz große Schwierigkeit. Und letztendlich, wir haben das eben gelesen in dem Gespräch, wissen die Heerführer von dem feindlichen König, dass Elisa dahinter steckt. Und dann wollen sie den Elisa verhaften, um diese Sache aus der Welt zu bringen. Er reagiert sofort und hier in dem Text heißt es, er schickt ein ganzes Heer, um einen einzigen Mann zu fangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also Heerscharen, ganz arg viele, um einen einzigen Mann zu fangen. So wichtig war dem Ben-Hadad das, dass er dieses Problem aus der Welt bringt. Und dort lesen wir mal weiter. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin, wegen einem Mann. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten und schon in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Der wollte einen Morgen sehen, wo die Sonne aufgeht und was sieht er? Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Oh weh, mein Herr. Was sollen wir jetzt tun? Ich sehe das, was du nicht siehst. In der Situation sind wir jetzt und dort würde ich gerne mit euch genau über diese Dinge nachdenken, was wir sehen können und was wir nicht sehen können. Über Dinge, die es in dieser Welt sichtbar gibt und diese Welt unsichtbar gibt. Wir wissen nicht genau, wie der Diener vom Elisa hieß. Vielleicht war es der Gehasi, der taucht an einer anderen Stelle mal auf. Und vielleicht könnt ihr ihn gut verstehen. Und das ist der erste Gedanke, ich sehe etwas und es macht mir eine Menge Angst. Hier hieß es, oh weh, mein Herr, was sollen wir jetzt tun? Ich finde diesen Satz in dieser Geschichte sehr, sehr ehrlich. In den Gesprächen, die ich manchmal habe mit Menschen, und ich als Pastor ist man ja viel mit Menschen unterwegs und erlebt so einiges mit, höre ich diesen Satz in den unterschiedlichsten Variationen. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich aus dieser Situation wieder rauskommen? Das ist so ein Seufzer der Seele. Könnt ihr euch das vorstellen? Der krabbelt aus seinem Bett raus und macht die Tür auf und wünscht sich eine wunderschöne Landschaft. Und dann sieht er nur Streitwagen, nur Probleme, nur Schwierigkeiten. Und er denkt sich, heute Abend sind wir alle tot. Heute Abend ist alles vorbei. Die Nöte und die Bedrohungen, die sieht der Diener in den Wegen und in den Rossen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht bist du hierher gekommen und du hast dich hierher so halb geschleppt und sagst in deinem Herzen, in deinem Inneren seufzt du, oh Herr, was sollen wir nur tun? Was soll ich nur machen? Wie soll ich mit der Situation richtig umgehen? Das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann eine Krankheit sein. Das können Schmerzen sein. Eine gesundheitliche Einschränkung. Für andere kann das syrische Heer eine Arbeitslosigkeit sein oder ein Verlust von einem lieben Menschen. Oder für einen anderen kann das syrische Heer Stress von der Arbeit sein und du hast keinen Horizont, du kommst da gar nicht mehr raus. Oder es können Sorgen um Beziehungen sein, um meine Ehe, die keine Ehe mehr ist, wo man sich halt streitet und keinen Ausweg mehr findet. Oder rebellische Kinder oder störrische Eltern oder was es so alles gibt. Oh Herr, was sollen wir jetzt tun? Kennt ihr diesen Satz? Ich kenne den sehr gut. Jesus sagt das selbst im Neuen Testament, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da gibt uns schon mal einen Hinweis, dass es mehr gibt als das, was wir sagen. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, wenn wir übersehen und nicht sehen, nachdenken, dass unsere Not da oftmals darin besteht, dass wir Dinge nicht sehen. Dass wir nicht das ganze Bild haben. Ich glaube, unsere Not besteht manchmal darin, dass Gott uns wenig sehen lässt. Wenn Gott uns mehr sehen lassen würde von vielleicht einer unsichtbaren Realität, von seiner Realität, dann würde es uns ganz anders gehen. Wir haben ein bisschen Mühe mit solchen Dingen. Aber die Geschichte ist ja nicht zu Ende. Ich sehe was, was du nicht siehst. Was hat er denn nicht gesehen? Ich lese mal weiter, Vers 16 in dieser Geschichte. Und Elisa sprach zu seinem Diener, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Bevor wir hier weitergehen, für Menschen, die nicht daran glauben, dass es mehr gibt als das, was wir sehen können, die haben hier ein großes Problem. Also wenn wir hier jetzt diese Verse lesen und ein Mensch denkt, ich glaube nur das, was ich sehe, dann wird er hier in Stolpern kommen. Denn es gibt viele Menschen, die sagen, das musst du mir erstmal beweisen, ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Wenn Menschen sagen, mein menschliches Sehvermögen ist alles, was es gibt, dann kommt er hier in ganz große Probleme. Denn hier wird eine Sichtweise genannt, eine Realität, die wir manchmal mit oder oftmals mit unseren eigenen Augen nicht sehen. Aber die trotzdem da ist. Und genauso ist es hier in dieser Geschichte, dass dort etwas passiert, was unsichtbar war und dann sichtbar wird. Und wisst ihr, ich glaube, wir sitzen heute Morgen hier an dem 28. Juli 2019. Und wenn wir uns umschauen, wir sehen uns alle. Ich glaube, dass viel, viel mehr hier ist, als wir sehen können. Ich glaube, dass hier heute Morgen die Gegenwart Gottes ist, denn er hat es versprochen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, wie geht's weiter? Da bin ich, sagt Jesus, mitten unter ihnen. Ich kann Jesus nicht sehen, aber die geistliche Realität, die Bibel verheißt uns das, verspricht uns das, dass Jesus Christus mitten hier ist. Dass er dein Gebet gehört hat, das du vielleicht schon gesprochen hast. Unser Gebet, dass er unsere Lieder gehört hat. Dass er dir nahe kommen möchte in diesem Gottesdienst. Für Menschen, die sich nur auf das verlassen, was sie sehen können, wird das, was jetzt kommt, keinen Sinn machen. Aber Jesus verheißt uns, dass er selber hier ist. Diese Geschichte, die wir hier gelesen haben und wo wir gleich noch ein bisschen weiter nachdenken, die bestätigt eigentlich nur das, was Christen glauben. Denn Christen glauben, dass es eine himmlische Dimension gibt. Christen glauben, dass das, was hier sichtbar ist, nicht alles ist. Christen glauben an einen unsichtbaren, aber gegenwärtigen Gott. Wenn du hier in diesem Gottesdienst bist, wenn du zu Hause in deinem Zimmer, in deinem Haus bist, wir glauben, dass Gott da ist. Glaubst du das auch? Du kannst ihn nicht sehen, du kannst ihn nicht spüren. Manchmal hast du ein Gespür dafür, dass eine Gegenwart da ist, dass Gott da ist. Du merkst es in deinem Herzen, aber das ist das, was wir glauben. Wir glauben an die Realität des Himmels. Wir sehen den Himmel nicht, aber wir glauben, dass es ihn gibt. Wir glauben an die Realität der Ewigkeit. Wenn wir sterben, werden wir in der Ewigkeit sein. Das sagt die Bibel. Wir glauben an Mächte, an Gewalten, an Engelheere, die wahrscheinlich mit unserem Leben viel mehr zu tun haben, als wir uns überhaupt vorstellen können. Das glauben wir. Das steht hier drin. Das ist das Glaubensbekenntnis eines Christen. Und ich glaube, dass sich es lohnt, wenn wir über diesen Gedanken noch mal ein bisschen weiter nachdenken. Welche Sicht gibt uns denn die Bibel über das, was wir nicht sehen, über diese unsichtbare Dimension? Wenn wir die Bibel aufschlagen und die Namen Gottes uns anschauen, da gibt es ja ganz, ganz arg viele Namen, gibt es eine Beschreibung Gottes, sie heißt Gott Zebaoth. Zebaoth ist ein hebräisches Wort und meint, so ein bisschen übersetzt, himmlische und irdische Wesen und Mächte. Also all das, was man nicht sieht. Himmlische, irdische Wesen und Mächte. All das, was man nicht sieht und das, was man sieht. Also alles zusammen. Wenn also in der Bibel zum Beispiel Gott als der Gott Zebaoth beschrieben wird, dann wird er beschrieben als der Gott, der Herr ist über alles Sichtbare und alles Unsichtbare. Wenn du ein Gebet zu dem Gott Zebaoth sprichst, sagst du, Gott, du bist es. Du siehst alles, du kennst alles, du hast die Macht über allem. Über alle Energien, über alle Kräfte, alle Mächte in diesem Kosmos, auf dieser Welt, im All, überall bist du der Herr. Das drückt zum Beispiel dieses Wort Zebaoth aus. Im Neuen Testament sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. In einem der Briefe, im Kolosserbrief, den Paulus geschrieben hat, sagt er, dass in Jesus alles geschaffen wurde, Himmel und Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne, Herrschaften, Gewalten oder Mächte. Ihr merkt, das ist nur ein kleiner Streifschuss mal in diese Richtung. Was für eine Dimension das ist, was wir nicht sehen. Was uns vielleicht gar nicht so bewusst ist, was aber hier ist. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben. Wenn ihr das Vaterunser betet, sagen wir Vaterunser im Himmel. Eigentlich steht der Himmel in Plural. Eigentlich heißt es Vater, unser Vater in den Himmeln. Plural. Das macht es deutlich, dass wir einen Vater haben, der Vater ist über alles, was Himmel heißt. Alles, was sichtbar ist und unsichtbar ist. Über alles, was in diesem ganzen Bereich zu Hause ist. Er wird als der Herr verehrt und Jesus Christus, das ist derjenige, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Also das ist so ein kleiner Streifschuss mal in das Glaubensbekenntnis von uns Christen, was wir glauben. Und wir sitzen heute Morgen hier und wir haben das in unserem Herzen und wir sagen, nein, wir sind jetzt nicht alleine wir hier, sondern Gott selber ist jetzt hier. Der Elisa, der Prophet Gottes, der scheint diesen Blick gehabt zu haben. In dieser Geschichte wird uns da überhaupt nichts davon erzählt, dass er einen unscharfen Blick hatte oder dass er gezweifelt hat oder irgendetwas. Der hat ja auch die feindliche Herde gesehen. Aber der sagt, du, gar kein Problem. Das Machtverhältnis ist komplett klar. Du siehst nur uns beide, sagt er zu seinem Diener, und die vielen, vielen Streitwagen und Rosse und Heere. Aber ich sehe noch viel, viel mehr. Und das Machtverhältnis von denen, die bei uns sind und denen, die dort sind, ist absolut klar. Wisst ihr, was ich denke, was eine unserer großen Nöte ist, als Christen, als Menschen, ist, dass wir in der Regel solch eine Sicht von Gott nicht haben. Leider. Dass wenn Gott sagt, wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende, wir abends zu Hause im Zimmer sitzen und weinen, weil wir uns so alleine fühlen. Wenn Jesus Christus sagt, dass ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, und wir dann fragen und klagen und sagen, Herr, was soll ich jetzt tun? Ich sehe keinen Ausweg mehr. Dann haben wir diesen Blick verloren. Und das ist die große Not, die ich habe, die wir haben. Wir haben ein begrenztes Blickfeld und das führt dazu, dass wir Angst haben. Wir sehen das in diesem Text. Der erste Satz, den der Prophet sagt, ist, fürchte dich nicht. Das führt dorthin, dass wir Angst haben, wenn wir diesen Blick nicht haben, weil wir einfach nicht alles sehen. Das ist so. Da kann man auch niemandem die Schuld geben oder sagen, du musst mehr glauben oder du musst dich mehr anstrengen oder irgendetwas. Das ist so. Wir sehen nicht alles. Aber wir können darum beten. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben ja jetzt eigentlich Hochsommer, wunderschönes Wetter. Stell dich vor, wir befinden uns gerade, wir sind gerade im Herbst oder im Winter. Ihr seid mit dem Auto unterwegs und ihr fahrt mit 150 die Autobahn entlang. Schönes Gefühl. Und dann kommt eine Nebelbank. Was machst du? Schnurstracks rein. Nein. Wir bremsen und wir bremsen runter auf 60, auf 80 vielleicht. Und wir machen eine Nebelschlussleuchte an und die Nebel leuchten nach vorne. Und wir fahren sehr, sehr vorsichtig, weil wir nicht mehr richtig sehen. Und wenn dann die Nebelbank weg ist, dann geben wir Gas und fahren wieder weiter. Das ist der Gedanke einer eingeschränkten Sicht. Und wir haben diese eingeschränkte Sicht. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht sehen, die wir nur erahnen können. Die Sichtweise behandelt oder bestimmt unsere Handlungsweise. Ich habe euch diesen Satz mal aufgeschrieben, denke ich. Unsere Sichtweise bestimmt unsere Handlungsweise. Das, was du siehst, so handelst du. Stimmt das? Ich glaube, das stimmt. Wenn ich mein Leben anschaue, dann ist das so. Und die Geschichte von dem Elisa und seinem Diener, die möchte uns die Sichtweise vergrößern, die möchte, dass wir die Brille aufsetzen und schärfer sehen, dass ich euch auch den Kurt ganz hinten scharf sehen kann und dass wir dementsprechend handeln. Dann kann ich dem Kurt so winken. Also ich sehe ihn sonst auch, keine Angst. Aber meine Sichtweise verändert meine Handlungsweise. Und das ist genau die Geschichte, genau der Punkt, worum es in dieser Geschichte geht. Mit geöffneten Augen die Gegenwart, die Wirklichkeit Gottes sehen. Und ich habe in den Auslegungen ein nettes Wortspiel gefunden. Der Diener von dem Elisa, der steht morgens auf und er wollte eigentlich ein Morgengrauen sehen. Der wollte, dass die Sonne aufgeht. Und was sah er? Ein Grauen am Morgen. Und Gottes Wunsch ist es, dass unser Grauen am Morgen zu einem Morgengrauen wird. Dass wir das sehen, was Gott für uns hat. Unsere Sichtweite bestimmt unsere Handlungsweise. Und wir brauchen Augen für das Gesamtbild. Und jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das steht jetzt nicht in der Bibel drin, das wird nur umschrieben. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist sehr stark. Das ist der dritte Gedanke. Und das ist das Entscheidende in dieser ganzen Geschichte, dass Gott sich hier sichtbar zeigt. Wie das funktioniert, lesen wir gleich nochmal. Der sich sichtbar zeigt, dass er der Stärkere ist in all dem, wo wir sagen, oh weh, was soll ich jetzt tun? Dass er derjenige ist, der die Antwort dafür hat. Und ich finde das total ermutigend. Dieser Satz, oh weh, was soll ich jetzt tun mit all den Problemen, ist nicht der letzte Satz für einen gläubigen Menschen. Und das wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen das nicht vergessen. Wir wollen damit rechnen, dass Gott ja da ist. Im Epheserbrief, Paulus sagt das an einer Stelle, der sagt, er gebe euch erleuchtete Augen, des Herzens, damit ihr erkennt, welch eine große Hoffnung ihr habt. Wisst ihr, manchmal sitzen wir irgendwo in der Grube und wir haben keinen Blick aus der Grube raus. Wir sehen keinen Blick mehr für das, dass Gott doch noch einen Weg für uns hat, dass Gott doch noch Gedanken, gute Gedanken für unser Leben hat. Und wir dürfen Gott aber nicht aus den Augen verlieren, wir dürfen nicht verlieren, dass er stark ist, dass er Dinge verändern kann. Und wir brauchen diese geöffnete Augen und das geöffnete Herz. Das ist das Erste, was ich denke, was wir mitnehmen dürfen. Wenn du heute aus diesem Gottesdienst rausgehst und jemand fragt dich, was gab's denn heute in der Predigt? Was sagst du? Gott ist stark. Punkt Nummer 1, nimm das mit. Dass Gott stärker ist als das größte Wehklagen, das du haben kannst. Dass es eine Sichtweise gibt, die größer ist als deine Sichtweise. Und der zweite Gedanke, den wir hier mitnehmen möchten, ist die Einschätzung von dem Elisa. Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und weiter unten, ich habe es euch rot hingeschrieben, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Was Ähnliches lesen wir in dem Moment, als Jesus verhaftet wurde und die römischen Soldaten kommen. Und dann heißt es dort, da sagt Jesus zu Petrus, steck dein Schwert in die Scheide, meinst du nicht, mein Vater im Himmel könnte mir jetzt in diesem Moment mehr als 12 Legionen Engel schicken? Mehr als 12 Legionen, eine Legion waren ungefähr 1000 Engel, 12.000 Engel, jetzt. Das ist eine Realität, die Jesus wusste, die möglich war, die er nicht in Anspruch genommen hat. Versteht, es gibt Dinge in dieser Welt, die wir nicht sehen, die aber trotzdem da sind. Wir wollen glauben, dass Jesus alle Macht hat. Wir wollen glauben, dass seine Verheißungen, seine Versprechen wahr sind. Willst du das glauben? Willst du glauben, dass du nicht alleine bist, auch wenn du dich so fühlst? Willst du glauben, dass auch wenn Schwierigkeiten da sind, dass wenn du keinen Ausweg mehr hast, dass du trotzdem vorwärts gehen kannst? Willst du glauben, dass dieser Satz hier, fürchte dich nicht, ein Ausweg ist aus vielleicht deiner jetzigen Situation? Das könnte zu einem Gebet von dir werden, wo du sagst, Herr, öffne du mir die Augen, öffne du mir mein Herz, ich will dich sehen. Ich will das begreifen, dass es viel, viel mehr gibt. Ich weiß nicht, ob ihr eine Brille tragt. Manche von euch sehe ich, die tragen ihre Brille. Aber ich möchte euch einladen, buchstäblich eure Brille zu tragen. Ich trage sie immer beim Autofahren. Und ich werde sie wahrscheinlich öfters tragen müssen. Wollen. Aber ich möchte euch einladen, bittet Jesus um eine Brille, um eine geistliche Brille. In unserem Text steht drin, dass der Prophet Elisa für seinen Diener gebetet hat. Und nach dem Gebet konnte er scharf sehen. Gebet ist der Schlüssel für eine geistliche Realität. Und wir möchten euch einladen, zu beten und genau das zu formulieren. Jesus, ich sehe jetzt auf dich. Ich will dich mit klarem Blick sehen. Ich möchte verstehen, was du für Gedanken für mein Leben hast. Ich möchte begreifen, dass meine Not bei dir einen Ausweg hat. Ich möchte begreifen, dass bei dir Trost ist. Ich möchte begreifen, dass du da bist. Willst du so ein Gebet sprechen? Ich glaube, dass das eine der ganz großen Lektionen aus dieser Geschichte ist, dass Gott stark ist und dass du ihn bitten darfst, öffne du mir die Augen. Jesus, wir sehen auf dich. Ich spreche ein Gebet und dann, ich lade euch mal ein, aufzustehen dazu, ich spreche ein Gebet und dann werden wir einige Lieder, weitere Lieder miteinander